Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Einen wunderschönen Sonntag. So, danke noch. Passt. Ein bisschen. Nicht umreißen. Im Eifer des Gefechts. Zwei Worte zu mir vorneweg. Stefan Sommerschulz. So, seit ungefähr 2008 hier in der Gemeinde. Darf ich heute im Leitungskreis dienen. Und für euch heute predigen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe zum 1. Thessalonicher. Es gibt einen Podcast dazu, es gibt die Webseite der Gemeinde. Ihr könnt da Sachen nachhören, falls ihr sie bisher verpasst habt. Wir wenden uns heute 1. Thessalonicher 4 in Versen 1 bis 8 zu. Und bevor wir da richtig einsteigen, tue ich das einfach einmal kurz lesen. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt, denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt. Weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ich muss sagen, als ich die Liste der Predigten bekommen habe und ich ausgerechnet an dieser Stelle stand, habe ich innerlich gefeiert. Das ist eine tolle Stelle. Ich habe mir gedacht, super, Stefan, du kannst jetzt so richtig den Zeigefinger rausfallen. Das wird so gut. Du kannst mal so richtig jedem sagen, Sünder. Du kannst mal so richtig, wo es uns auf, wo geht schief, den Finger in die Wunde legen. Lass mit bösem Blick in die Zuhörer gucken. Die Jugend schocken mit irgendwelchen Details über Pornografie. Naja, und jeder denkt dann so, ja, ich, naja, mein Nachbar, der ist ja sowieso schlechter als ich. Trifft mich ja gar nicht. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so schlimm. Und dann gehe ich nach Hause und noch bevor das Essen auf dem Tisch steht, ist die Hälfte schon wieder vergessen. Dann kommt die Frage beim Essen, und was war? Ja, Sünde, passt. Na gut, das Übliche halt. Und nein, das ist es nicht. Es ist nicht das Übliche. Ihr habt den Text gerade mit mir gelesen. Paulus stellt da Fragen oder wirft Themen auf, die für uns heute entweder tabu sind. Hey, wer lässt sich denn schon gerne ins Schlafzimmer gucken? Hallo? Dann machen wir mal schön den Vorhang zu. Da wollen wir gar nicht jemanden drin haben. Oder auf meine Kontoauszüge. Nee. Leute, das ist Privatsphäre. Das ist so die eine Seite der Gesellschaft. Und die andere Seite der Gesellschaft, die hat ja sowieso alles online. Sortiert man den, klack, ach, nackig, kein Problem. Dreimal. Was? Das ist alles andere als normal. Aber ihr habt auch mit mir gerade gelesen, dass Paulus in Freude sie quasi auf Augenhöhe, wie Geschwister ermahnt. Ich glaube, Paulus hatte gar nicht den Zeigefinger draußen. Vielleicht brauchen wir ihn nicht. Vielleicht brauchen wir ihn nicht die ganze Zeit. Ein bisschen werden wir ihn doch rausholen. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir den Mantel des Schweigens über bestimmte Dinge legen, wenn wir nicht wollen, dass in unser Leben reingeredet wird, dann bieten wir leider eine ganz, ganz große Angriffsfläche für Unreinheit, für das, was uns von Gott trennt. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne einmal so ein bisschen den Rahmen machen. Ich habe gesagt, wir sind in einer Predigtreihe. Und dieses Kapitel 4, das ist für mich in diesem Thessalonischer Brief so ein Wendepunkt. Da müssen wir mal ganz kurz auf die vorherigen Teile gucken. Also zum Beispiel 1. Thessalonischer 2, Vers 7. Der hat mich total geflasht. Sehr krass. Den finde ich so super. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Fantastisch. Paulus kommt dorthin, gründet in nur 3 Wochen eine Gemeinde. 3 Wochen. Und was gibt er ihnen? Na, er gibt ihnen natürlich Muttermilch. Was anderes würden die gar nicht vertragen in dem Moment. Das geht ja gar nicht anders. Er ist wie eine Mutter zu ihnen und nährt sie mit Milch. Jetzt sind wir aber etwas später. 1. Thessalonicher 2, Vers 11 bis 12. Dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln. Er kommt von der Mutterrolle zum Vater, der ermahnt. Wir fangen an mit Graubrot. Jetzt gibt es richtig praktische Dinge. Und das ist auch das, was den Thessalonicher 4 ausmacht. Den 1. Thessalonicher Kapitel 4. Es wird praktisch. Er gibt ganz klare Hinweise. Tu das, lass das. Er ermahnt sie. Wer von euch sieht Ermahnen als so positives Wort? Hat so Geschmäckle. Ja. Und es ist unfassbar gut, was wir letzte Woche gehört haben in der Predigt von Christian. Was tut er nämlich direkt davor? Direkt bevor er sie ermahnt. Ihr wisst es natürlich alle noch, wie die Predigt gehört haben, keine Frage. Ich lese es trotzdem mal vor. Wobei wir Nacht und Tag auf inständigste bitten, das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Er betet. Er betet Nacht und Tag. Er bittet aufs Inständigste. Stellt euch mal vor, ihr sollt jemanden ermahnen. Und bevor ihr das tut, geht ihr erstmal auf die Knie und betet. Ihr betet, ihr bittet, und zwar nicht nur für den, auch für euch. Reflektiert euer eigenes Herz, reflektiert eure eigene Position und dann redet ihr mit ihm, dann ermahnt ihr ihn. Vielleicht ermahnt ihr ihn sogar zusammen im Gebet dann. Wie fantastisch wäre das denn? Ich glaube, da würde ich mich auf jede Ermahnung freuen. Da verliert Ermahnen diesen negativen Touch, den es heutzutage hat, eigentlich völlig. Und um das abzurunden, hat Christian noch über 3 andere Dinge gesprochen. Im 1. Thessalonicher 3, Vers 12 bis 13. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligung zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Diese 3 Stichworte, die hier in Christians Predigt schon gefallen sind, die bestimmen Kapitel 4. Das heißt, das sind die 3 großen Themen für Kapitel 4. Und wenn wir uns überlegen, wo Paulus steht, er hat gedankt, er hat sich gefreut, er hat gebetet, er hat Fürbitte geleistet und er hat seine Liebe zum Ausdruck gebracht. Dann ist das, was wir uns, wenn wir jemanden ermahnen, durchaus als Vorbild nehmen dürfen. Da dürfen wir ganz genau hinschauen und gucken, wie hat Paulus das gemacht? Hat er den Zeigefinger rausgeholt? Hat er gesagt, du darfst nicht, du sollst nicht, du musst? Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat auf den Herrn geschaut, er hat um Weisheit gebeten, er hat Fürbitte geleistet. Und ja, natürlich hat er dann auch ihnen das gegeben, was sie benötigen. Wie gesagt, sie kommen von der Muttermilch, sie gehen über jetzt. Er als Vater muss sie nähren zum Graubrot. Und natürlich muss er ihnen jetzt auch etwas weitergeben, was sie auf den Weg weiterführt im Glauben. Sie sollen ja nicht Halt machen. Sie sollen ja nicht da aufhören, wo er sie zurückgelassen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für Paulus war in dem Zustand, dass er nicht zu ihnen hin konnte. Wir reden von Mutter, wir reden von Vater. Wie schlimm wäre es denn, wenn du nicht zu deinen Kindern kannst, um sie praktisch anzuleiten, um ihnen praktische Dinge mit auf den Weg zu geben, um ihnen zu zeigen, was ist jetzt dran, was ist wichtig im Leben. Die Umstände haben es leider nicht zugelassen. Paulus konnte ihnen nur einen Brief schreiben. Wir müssen ihm sehr dankbar sein dafür. Denn wir können aus diesen Briefen ja lernen. Ich möchte ganz kurz mit euch mal Vers für Vers durchgehen, durch den Bibeltext. Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisungen empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie auch ihr wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Ich habe gar nicht so viel Wortrecherche betrieben für diese Predigt. Aber das Wort Brüder hat mich hier schon interessiert. Das ist so ein bisschen, an wen richtet er sich jetzt eigentlich? Das griechische Adelphoi von Adelphos, also Brüder, hat nicht nur den Begriff Brüder, sondern es ist so aus demselben Mutterschoß. Aus der Bedeutung. Das heißt also, wir reden jetzt hier von Geschwistern. Er richtet sich direkt an die Geschwister, nicht an irgendwen draußen außerhalb der Gemeinde, nicht evangelisierend. Nein, er redet jetzt direkt zu den Geschwistern. So können wir das ja besser übersetzen. Er bittet in meinen Augen immer eine Form von Wertschätzung. Die Weisungen, naja, die Gebote, die Lehren des Herrn, die er ihnen ein Jahr zuvor gebracht hat. Briefe haben ja immer so ein bisschen den Nachteil, dass wir nicht wissen, welche Kommunikation die vorher schon. Wir müssen uns das erschließen daraus. Das heißt also, aus solchen Passagen können wir nur vermuten, was er ihnen alles mitgegeben hat. Und es wird eine Menge gewesen sein innerhalb von 3 Wochen, denn er hat es geschafft, dass sie ein Leuchtturm werden im Land. Und sie sollen Gott gefallen. Das ist so ein kleiner Punkt hier drin irgendwie. Wem gefallen wir denn eigentlich? Sie sollen Gott gefallen. Sie sollen nicht der Welt gefallen, sie sollen nicht dem Nachbarn gefallen, nicht dem Kumpel, nicht dem Chef, nicht dem... Nein! Die kannst du mal alle ganz gepflegt ausblenden in dem Moment. Sie sollen Gott gefallen. Und wenn das dem anderen da nicht gefällt, weil er es nicht versteht, dann ist das sein Problem und nicht deins, denn du sollst Gott. An der Stelle merken wir schon, es wird praktisch. Vers 2. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben, durch den Herrn Jesus. Paulus erinnert daran, dass er durch Unterweisung als auch durch sein Vorbild ihnen gezeigt hat, was wichtig ist. Er hat ja auch so gelebt. Er hat es nicht nur erzählt, sondern er war ja aktiv bei ihnen. Das erinnert sein 1. Thessalonicher 2 daran, aber da müssen wir jetzt nicht reinspringen. Die Weisungen, ja, die sind heute so ein bisschen die Norm, die sind die Leitplanken für die Gebrüder in Thessalonich. Die sind die Leitplanken, an denen sie sich orientieren können. Das ist so wie die Erziehung eines Kindes. Wenn ich die Erziehung eines Kindes freien Lauf lasse, dann kommt dabei irgendwas raus. Das Kind wird verunsichert. Erst in dem Moment, wo ich ihm Leitplanken gebe, wo ich ihm sage, hier ist Schluss, das geht dahin, aber nicht das. Indem ich ihm Weisungen gebe, erfülle ich auch wirklich den Erziehungsauftrag. Und Paulus hat ihm das offensichtlich mit an die Hand gegeben. Und er sagt auch ganz klar, es sind nicht seine Weisungen. Er ist nur der Überbringer. Die Weisungen kommen vom Herrn. Das ist wie wenn ich hier vorne stehe und mir denke, oh cool, meine Gemeinde. Nein, das ist es nicht. Ihr seid seine Herde. Und ich bin hier nur so ein Mini-Unterhirte, der heute zu euch reden darf. Und das ist eine Verantwortung, die man damit eingeht. Das ist eine Verantwortung der Herde gegenüber, der Gemeinde gegenüber. Und diese in Liebe zu erfüllen, ist das Beste, was man machen kann. Aber sie führt auch zu etwas, was wir mal Sorge nennen. Ich behaupte, Paulus war nicht nur erfreut, sondern er war auch besorgt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille. Und jetzt wird es richtig praktisch. Eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Wow. Erstens, es ist völlig klar, nicht Paulus Wille, Gottes Wille. Er sagt es extra nochmal. Ja. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Sünden reingewaschen. Und hier wird klar, er wünscht sich, dass wir nicht so weiterleben wie bisher, sondern dass wir uns ja verwandeln lassen, transformieren lassen, und zwar in seinem Sinne. Es wird praktisch an dieser Stelle. Halte dich von Unzucht fern und wachse in Heiligung. Was ist Unzucht? Oder wir vom selben Weg? Naja, eigentlich ist Unzucht nicht nur sexuelle Praxis außerhalb der Ehe. Nein. Unzucht fängt warum an? Im Kopf. Wenn ich der anderen Frau hinterher gucke. Wenn ich auf meinem ach so coolen Gadget Filmchen gucke. Wenn ich die Streaming-Serien suche, wo Nacktheit und Co. drin vorkommen. Wenn ich Nähe suche zu Sündern, all das gehört dazu. Die Unzucht fängt nicht erst da an, wo es zur Tat kommt. Warum gerade Unzucht? Warum spricht Paulus hier die Unzucht an? Naja, jetzt muss man so ein bisschen eintauchen in die Welt von damals. Im griechischen, römischen Leben, da war Unzucht leider allgegenwärtig, es war normal. Die Menschen wären überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es sich dabei um Sünde handeln könnte, dass man so etwas nicht tun sollte. Das ist für ein bescheuerter Gedanke, das machen wir doch jeden Tag, schon immer. Ja, genau. Jetzt kommt Paulus und sagt ihm, es ist Gottes Wille, dass ihr euch davon fernhaltet. In den Städten dort, gerade in den größeren, soll es sogar Tempelprostituierte gegeben haben. Das heißt also, wenn da irgendwelchen Göttern geopfert wurde oder irgendwelche Gebete waren, dann soll es tatsächlich organisierte Tempelprostitution gegeben haben. Das muss man sich mal vorstellen. Für uns, naja, man möchte meinen, jetzt erstmal ist es ja unvorstellbar, aber ich komme nachher noch dazu, wir sind nicht weit davon entfernt. Aber gerade wegen dieser Normalität war es wichtig, diese Sünde, wann immer es ging, auch hervorzuheben. Das ist so ein ganz klassischer Fall. Ihr erinnert euch an die Predigten schlechte Gewohnheit. Diese Sünde ist für die Menschen einfach zur Gewohnheit geworden. Es war das Normalste der Welt für sie. Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt Paulus und knallt ihnen 1. Mose 2 um die Ohren. Und zwar so richtig. Ein Mann, eine Frau. Der muss ja wie ein Alien gewirkt haben damals. Der greift ja ihre Werte an, der greift ja ihren völlig normalen Alltag an. Der war quasi so eine Art Gamechanger. Und damit ist mir auch völlig klar, warum die da nicht gerne gesehen waren. Die wurden nicht gemocht. Die wurden nicht mal eben zum Essen eingeladen. Komm, lass uns Spaß haben. Nein, das waren ja die Spaßverderber. Das waren ja genau die, die gesagt haben, den Spaß, den ihr da habt, das ist falsch. Das ist Sünde, das machen wir nicht. Die mochte keiner. Die waren die Außenseiter. Vers 4. Dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Hier gibt es jetzt in den vielen Kommentaren, die es dazu gibt, Interpretationsmöglichkeiten. Die eine ist das Gefäß der Körper, mein eigener, in dem der Heilige Geist wohnt. Es gibt aber auch Interpretationen, die auf 1. Petrus 3, Vers 7 zum Beispiel verweisen und davon ausgehen, dass das der Leib der eigenen Frau war. Dann würde es hier allerdings um Fragen gehen, wie gewinne ich meine Frau, wie werbe ich um sie und so weiter. Das passt nicht. Also ich bleibe bei der ersten Interpretation und darf da mal ganz kurz 1. Korinther 6, die Verse 15 bis 19 zitieren. Bei den Korinthern hat Paulus so einen, naja, für meinen Geschmack einen etwas deutlicheren Ton angeschlagen. So ein ganz klein bisschen mehr mit der Zaunlatte. Das war bei den Thessalonischern erscheint so nicht nötig. Insofern sind wir dankbar dafür, dass es auch die anderen gab. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ich erzähle immer, hey, meine Gaben sind von Gott. Das Geld, was ich dadurch verdienen kann, das ist nur, das verwalte ich nur. Das ist ja viel zu kurz gegriffen. Ja, das ist eigentlich auch nur verwaltet. Und ja, ich gebe zu, das ist nicht ganz gut verwaltet. Da habe ich selber noch so meine Dinge zu tun. Dafür schützt es mich aber vielleicht vor anderen Problemen. Gehe mit deinem Körper kontrolliert um. Diszipliniert. Leidenschaften, Verlangen, Gelüste. Die werden wir auf Erden wahrscheinlich nicht ablegen können. Aber wir können sie eindämmen, wir können sie kontrollieren. Wir können verhindern, dass sie unser Leben kontrollieren. Wir können verhindern, dass wir Gelüste kontrolliert durch die Welt rennen. Wir können da ganz bewusst eine Grenze ziehen und sagen, stopp, an dieser Stelle halt. Und ja, es gibt Hilfsmittel dazu, aber die Welt macht es uns nicht einfach, das werden wir noch sehen. Vers 5. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Und man möchte meinen, das haben wir gerade schon gehört. Nein, haben wir nicht. Die Unreinheit, von der hier gesprochen wird, die in der Welt praktiziert wird, Lust, Zügellosigkeit, aber auch Korruption, Hass, Gewalt, all das gehört mit dazu am Ende des Tages. Dessen sollen wir uns nicht angleichen. Mit denen sollen wir uns nicht gleich machen. Da wird eine scharfe Grenze gezogen. Praktiziert nicht das, was die Heiden praktizieren in dieser Richtung. Dadurch, und das ist leider so, entfernen wir uns von Gott. Wir brüllen quasi den Heiligen Geist in uns nieder und lassen uns von unreinen Dingen bestimmen. Hm? Vers 6, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Das finde ich eine fast, mir ist das Wort taktvolle Art und Weise eingefallen, jemandem zu sagen, begehe keinen Ehebruch. Tu es nicht. Und in der Sache, das hat er hier nicht klar genannt, jetzt könnte jemand sagen, jetzt meint er doch wieder meinen Kontoauszug. Und das ist doch völlig egal. Ja, der Kontext legt nahe, dass es dabei um Ehebruch geht, dass es dabei um Unzucht geht. Aber über Vorteile nicht deinen Bruder gilt immer. Das muss er gar nicht näher benennen. Das werden wir dann noch in einem der nächsten, oder in der nächsten Predigt wahrscheinlich sogar werden. Ich ziehe mal den Hebräerbrief ran. Das Kapitel 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. So, wir haben vorher gehört, er ist der Rächer. Er wird richten. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ihr denkt euch jetzt, ich bin ja bekehrt, ich bin gerettet. Was soll mir denn noch passieren? Und dann landet man bei einer anderen Bibelstelle. Und da gibt's so richtig auch die 12. Und zwar landet man dann bei 2. Samuel 12, Vers 10 bis 12. Wir sind bei David. David hat Ehebruch begangen. Und ja, er hat Buße getan und Vergebung bekommen. So weit, so gut. Trotzdem, die Tat steht im Raum. Und Nathan prophezeit ihm, nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, deine Frau zu werden. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg, und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan. Ich aber werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Das ist meine Nummer auf Erden. Ja, er hat Buße getan. Ja, ihm wurde vergeben. Und trotzdem steht diese Schuld hier, und sein Haus hat darunter zu leiden. Und er auch. Und was er im Verborgenen getan hat, das wird an die Öffentlichkeit gezerrt. Also nehmt es nicht leicht. Es hat seinen Grund, warum er Richter und Rächer genannt wird. Und ich finde, diese Bibelstelle zeigt es eindrücklich. Und warum? Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Als gerechtfertigte Kinder Gottes sind wir zur Heiligung berufen. Zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Die Sünde, die Unreinheit, die trennt uns von Gott. Die zieht uns weg, die baut eine Mauer zwischen uns und Gott. Wir werden ihn nicht mehr verstehen, wir werden ihn nicht mehr sehen. Wir werden uns von ihm entfernen. Und ich möchte auch nicht, dass mein Leben hier zur Hölle wird, auch wenn ich später zu ihm in die Ewigkeit gehe. Dann möchte ich trotzdem nicht in der Hölle jetzt noch leben müssen. Nein, sein Reich ist hier. Aber ich muss mich auch dafür entscheiden. Ich muss das auch sehen und ich muss das auch aktiv wollen, wenn ich hier auf Erden nicht durch die Hölle gehen möchte. Ein kurzer Exkurs zum Galater 5, Vers 13 bis 17. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Bruder. Ja. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Genau. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Sehr gut. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auch, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Tut das, was er will. Vers 8, und damit der Abschluss dieses Abschnittes. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ja, dieses Deshalb nun ist so ein ganz klassisches, wir leiten mal eine Conclusio ein für einen Abschnitt. Der Abschnitt Ermahnung zur Heiligung endet an dieser Stelle. Die Warnung, die er ausspricht am Ende, ist eindeutig. Wer das ignoriert, verachtet, der ignoriert nicht ihn, nicht Paulus, nicht den Überbringer der Nachricht. Nein. Der ignoriert Gott persönlich. Wer das missachtet oder sogar herunterspielt, der betrachtet im Endeffekt Gottes Wort für bedeutungslos. Da können wir auch die Umkehr in Frage stellen, würde ich sagen. Zum Glück hat uns Gott noch eine Hilfe mitgegeben. Den Heiligen Geist. Der uns beim Praktizieren in Heiligung hilft. Sofern wir ihn nicht niederbrüllen mit den ganzen Angriffen dieser Welt, sofern wir ihn auch mal zu Wort kommen lassen in uns. Lass uns mal eine kleine Standortbestimmung machen, alle mal kurz durchatmen. Wir haben hier erlebt, Paulus in der Rolle als Mutter, Paulus in der Rolle als Vater. Er betet, er dankt, er bittet. Die Botschaft, klar, Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Haltet euch von Unzucht, von der Sünde fern, wachst stetig in der Heiligung. Ihr habt euch natürlich jetzt alle gefragt, was ist denn jetzt Heiligung? Warum, wieso, weshalb, wo denn? Na, Heiligung ist erstmal nichts anderes als eine Transition. Ich bin entfernt von Gott und die Heiligung, die bewegt mich in seine Gegenwart, in die Gemeinschaft mit Gott. Römer 6, die Macht der Sünde ist gebrochen. Ja. Die Befreiung aus der Herrschaft der Sünde, damit wir Gott gehören und von ihm verändert werden können. Wir müssen es nur zulassen, verändert zu werden. Die Heiligung hat sowohl passive als auch aktive Komponenten. Gott heiligt uns. Der Grad, den wir hier erleben, der ist aber eine aktive Komponente. Das ist das, was wir zulassen. Aber Christian hat das letzte Mal gesagt, auch der Grad der Nächstenliebe ist ein Gradmesser oder das Maß der Nächstenliebe, was wir praktizieren, ist ein Grad unserer Nähe zu Gott. Ja, das ist es. Wir sind nicht durch gute Taten errettet. Wir sind zu guten Taten errettet. Und natürlich hat die Ermahnung zur Heiligung auch einen weiteren positiven Aspekt. Das werden wir auch in einer der nächsten Predigten hören. Die Heiligung wird dann vervollkommnet, wenn wir heiligt werden. Sei bereit. Mach vor allem dein Gefäß nicht kaputt. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Also erstmal, wenn Paulus sieht, dass die ja alles richtig gemacht haben. Warum dann überhaupt noch die Ermahnung? Ja, warum ermahnt ein Vater seine Kinder, 100-mal an der Straße aufzupassen, nicht vor ein Auto zu laufen? Aus Liebe und aus Sorge. Nicht, weil er sie gängeln will, nicht, weil er ihnen schaden will, sondern einzig und allein Liebe und Sorge. Wovor müssen wir uns jetzt in Acht nehmen? Was heißt das für uns heute? Ja, Tempelprostituierte gibt's nicht, hier in der Kirche gibt's auch keine, soweit ich weiß, hab noch keine gesehen. Also ist alles gut. Das klingt banal. Das ist es nicht. Wenn ihr da draußen in die Welt guckt, dann ist sexistische Werbung mit Nacktheit allgegenwärtig. Es ist wirklich schwer, manchmal durch den Tag zu kommen ohne. Ich glaube, es ist fast unmöglich. Es sei denn, man bleibt in seinem Zimmerlein sitzen, setzt noch vor die Zelle eine Sonnenbrille auf und guckt ja nicht auf irgendeinen Weg. Die stete Aufforderung zur Selbstverwirklichung mit einhergehender sexueller Freizügigkeit. Sind wir wieder im alten Griechenland. Feminismus, ja, Enthemmung als Befreiung. Ja, da denkt man drüber nach. Wo werden wir eigentlich hingeführt? Rennt nicht diesen Weg hinterher. Der führt direkt in die Unreinheit. Wir haben allzeit verfügbare, leicht zugängliche Pornografie. Und nicht nur das, also, wenn sie Geräte hat. Eigentlich muss man sagen, man hat allzeit Zugang zu jeglicher Perversion, die man sich heute so ausdenken kann. Und dazu gehört auch Pornografie. Und wo rennt denn die Gesellschaft hin? Wenn es Olympia ist, eine Frau gewinnt Goldmedaille im, weiß ich nicht, Schwimmen, dann gibt es eine Google-Statistik über die Suchen. Ja, wie viele Leute haben Frau sowieso gewinnt Gold bei Olympia gesucht? Nur das waren ein paar. Und dann gibt es daneben eine Statistik, wie viele haben gesucht, Frau sowieso nackt? Das ist so. 10-mal mehr. Was sagt denn das über die Gesellschaft aus? Die Hemmungslosigkeit auf sozialen Plattformen nimmt leider in einem Tempo zu, dass man gar nicht mehr mitkommt. Also das Neueste, was ich mitbekommen habe, war eine Plattform namens OnlyFans. Ich sag mal, das ist so Pornografie und Prostitution von jedermann für jedermann. Aufs Leichteste und so, dass jeder damit auch Geld verdienen kann. Finden die alle super. Um Himmels Willen. Was kommt als Nächstes? Welche Abgründe tun sich noch auf? Naja, wartet's mal ab. Mit KI werden Sachen möglich, die heute nicht möglich sind. Mit 3D, was jetzt im Metaverse kommt, da können wir Perversionen und Abgründe zeigen, die heute einfach so nicht machbar sind. Aber glaubt mir, sie werden kommen, weil es dann geht. Weil es den Jüngern dieser Kultur danach lustet. Und jetzt kommt doch wieder der Zeigefinger. Uns muss bewusst sein, diese Unreinheit, diese Unzucht, die entfernt uns von Gott. Das ist der Antagonist der Heiligung. Aber es ist unsere Wahl, den Weg zu beschreiten. Oder eben nicht. Und das trifft Männer jetzt leider etwas mehr als Frauen. Dieses Ding Pornografie, das macht etwas mit uns. Es verändert uns. Es zerstört, das ist vielleicht ein bisschen hart, es zerstört unsere Seelen. Wir werden zu emotionalen Krüppeln. Es wird ein Sog erzeugt, in den werden wir hineingesogen und es wird immer schlimmer. Wir wollen immer mehr davon haben. Wir kommen da nicht mehr weg. Was können wir also tun dagegen? Naja, erstmal hat es Paulus vorgemacht, Gebet und Fürbitte. Reichlich davon, inständig, Tag und Nacht. Dann die Nächstenliebe. Wie ist deine Haltung zu Geschwistern? Glaubt mir, wer Pornografie konsumiert, wird ein massives Problem mit Mitmenschen bekommen. Der sieht den Mitmenschen nicht mehr als Bruder, Schwester, sondern im schlimmsten Fall als Sache, als ihm untergeordnet, als ja, aber nicht mehr als liebenswerten Bruder oder als liebenswerte Schwester. Und der letzte Bibelvers für heute, den ich zitieren möchte, und da gehen wir mal ganz weit zurück, 1. Mose 13, die Verse 12 und 13. Und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Was hat er gemacht? Er hat die Nähe zur Sünde gesucht. Vielleicht war er neugierig. Aber aus anfänglicher Neugier wird Mittäterschaft. Und das endet in der Katastrophe. Wir alle kennen die Geschichte, wir wissen, wie es ausgeht. Er hat über sein Haus die Katastrophe hereinbrechen lassen, indem er sich dazu entschieden hat, in die Nähe von Sodom zu gehen. Das hat das Leben seiner Frau gekostet am Ende des Tages. Sucht nicht die Nähe. Haltet euch davon fern. Zart verborgene Gedankengelüste ans Licht, seid transparent. Ich habe das noch nie oft erzählt, aber wisst ihr eigentlich, warum wir uns entschieden haben, ein offenes Haus zu haben? Warum ständig bei uns jemand wohnt? Warum wir ein Gästezimmer haben, wo die Leute rein und rausgehen? Das ist ein Schutzmechanismus. Das schützt uns, das schützt mich davor, Quatsch zu machen. Das schützt uns davor, im Verborgenen zu agieren. Wir haben da plötzlich Leute, die uns auf die Finger gucken, mit denen wir tagtäglich interagieren. Sogar bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Fantastisch. Jeder denkt, oh, jetzt will das meine Privatsphäre, das will ich gar nicht. Nein, wir ticken da genau andersrum und sagen, Moment, wenn ich anfällig für bestimmte Sünden bin, wenn ich hier anfällig für bestimmte Sachen bin in meinem Leben und das erkannt habe, dann suche Gemeinschaft. Suche Gemeinschaft. Und das kann sein, wie wir es machen zu Hause, das kann die Gemeinde selber sein. Besser aber sind kleinere Kreise, eine Zweierschaft, eine Rechenschaftspartnerschaft, wo du wirklich mal den ganzen Scheiß auch erzählen kannst, der in deinem Kopf ist oder der passiert ist. Das ist das, was dich bewahrt. Jetzt haben wir ganz oft über Ehe und Co. gesprochen. Liebe Singles, nehmt das bitte nicht als Freifahrtschein, bloß weil ihr Singles seid. Nein, das gilt doch für euch. Ja. Wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen bekennen. Und wenn ihr schon betet, dann betet um Weisheit, betet um Schutz und bekennt den Herrn eure Sünden an dieser Stelle. Stellt euch vor, Paulus hat nicht nur zu den Thessalonischen geschrieben. Nein, er hat direkt mit euch geredet. Er steht vor euch und sagt euch genau das, was ich hier gesagt habe, sagt aus euch. Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Haltet euch von Unzucht und Sünde fern. Wachst stetig in Heiligung. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.